heute bei «Apropos» die beste WM von allen Zeiten.
Gut, jetzt Zaccari antizipiert, weiter geht die Partie. Die Möglichkeit ist da und da! Immer noch Mansambi. Und dann ist das Tor! Prelembolo mit dem allerersten Angriff. Wenn der nächste Schweizer Elfer drin ist, steht die Schweiz im Viertelfinale. Vargas. Endoi! Ja! Tor! Die Schweiz macht den Ausgleich! Endoi! Die Schweiz sagte, sie wollte die beste Weltmeisterschaft der Geschichte abliefern. Die Schweiz hat tatsächlich abgeliefert. Es ist ein bitteres Ende für die Schweiz.
Fast. Die Schweiz hat die Weltmeister Argentinien am Rand von einer Niederlage gehabt. Bis der Embolo vom Platz müsse.
After the review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7.
Embolo fliegt vom Platz, das gibt's gar nicht. Das ist ein absoluter Irrsinn. Das ist ein Witz im Quadrat.
Endstation Viertelfinale. Die Schweiz und die besten 8 Shoot-Nationen der Welt. Ein historisches Ergebnis. Und was für ein Turnier war das? Die Schweiz hat mit dem Mansambi einen neuen Superstar.
Schön gespielt, Vargas! Mansambi da!
Und der kann bei dem entscheidenden Spiel gar nicht mitmachen.
Mansambi!
Die ganze Welt liebt Murat Yakin.
The Switzerland coach Murat Yakin. We love his whole vibe. We very lovingly compared him to a Bond villain.
Und unter der Haarbrücke in Zürich eskaliert die Jugend in Weiss und Rot. Wie ist das Ergebnis von der Nationalmannschaft einzuordnen? Was hätte anders sein müssen, dass es noch weiter reicht? Kann man so etwas noch mal wiederholen? Ist das die beste Nazi von allen Zeiten? Und was bleibt vor allem bei den Menschen in der Schweiz hängen? Wir schauen nach dem Ausscheiden von der Schweiz auf die Weltmeisterschaft zurück. Und zwar machen wir das mit dem Tilman Pauls und dem Dominik Wüjemann, der die Nazis seit ganzem Anfang in Kanada und den Vereinigten Staaten begleitet und 12-mal passenderweise eine WM-Ausgabe vom Fußball-Podcast seit die Halbzeit veröffentlicht haben. Aufgenommen in Fitnesscenter, dunklen Stadien oder Flughafen-Lounges. Heute ist es Gast bei uns bei «Apropos», dem gleichen Podcast vom Tagesanzeiger der Basel und der Bärenzeitung im Bund und den anderen der Mediatitel. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Tilman. Hoi Dominik.
Hoi Philipp.
Sali Philipp.
Wofür wünschen wir euch heute in irgendeiner Abstellkammer?
Wir haben uns ein Büro eingerichtet hier in Kansas City, in unserem Hotel, im Untergeschoss, neben einem defekten Lift. Also wer die Folge von gestern Nacht gehört hat, mit einem abgrundtief hässlichen Teppich. Und auch, wie sich das gehört für Kansas City, schön runtergekühlt auf 10 Grad.
Genau, also ich frage sie ja nicht, noch die Kopfhörer da oben im Zimmer vergessen hatte. Dann haben wir noch einen Grund gehabt, die Bulli zu holen. Weil sonst wäre ich auch nach dieser Aufnahme doch noch verkälter gewesen.
Das wollen wir verhindern. Die beiden, die haben bis tief in die Nacht geschafft, die haben Noten verteilt, einen Podcast aufgenommen, haben Text geschrieben, dann seid ihr kurz ins Bett. Und dann, was war euer erster Gedanke gewesen nach dem Aufwachen?
Also meine war Hunger. Ich hatte Hunger. Ich hatte wirklich sehr Hunger. Ich weiss, es ist jetzt nicht das, was du hast hören, aber es war wirklich so, dass das mal mein erster Gedanke war. Ja.
mein erster Gedanke, das ist auch nicht das, was du hören willst, aber mein erster Gedanke war, zum Glück sieht mich keiner. Denn ich bin aufgewacht, ich bin um 6:30 ins Bett, um 10 hat der Wecker geklingelt und ich bin aufgewacht zwischen meinem offenen Laptop, der natürlich keinen Saft mehr hatte, schwarzer Bildschirm auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war eine halbleere Tüte von diesen fiesen Haribo-Würmern, diesen sauren Dingern. Und der erste Gedanke war, oh mein Gott, wirklich zum Glück sieht das niemand.
Aber darum hast du immerhin Hunger gehabt.
Das stimmt, deswegen hatte ich keinen Hunger.
Aber ihr habt natürlich beide gemerkt, das ist nicht das, was ihr hören wollte. Ich hätte gerne mehr etwas, was mit Fußball zu tun hat. Ihr seid aufgewacht, irgendwann war der Hunger gestillt, Dominik, irgendwann sind die Haribo verstaut, Tillmann. Und dann konnte ich noch vor Augen führen, was am Samstag Nacht passiert ist in Kansas bei dem Spiel zwischen der Schweiz und Argentinien. Was habt ihr denn gedacht, wo ihr an das Spiel gedacht habt?
Da haben wir wahrscheinlich beide, Dominik und ich, gedacht, dass das Aus der Schweizer, obwohl es am Ende ein historisch gutes Turnier war, eine historisch gute WM, dass mehr möglich gewesen wäre. Das Spiel gegen Argentinien, dass die Schweiz da wirklich gute Chancen gehabt hätte, noch viel historischeres Halbfinale zu erreichen. Ich nehme an, das geht ja auch so, Dominik.
Ja, genau. Und für mich kommt noch ein bisschen dazu, dass man halt jetzt wieder über Regularien, über Schiedsrichterentscheidungen, über VAR, über VAR muss diskutieren. Und man kann nicht irgendwie über eine fußballerische Aktion diskutieren, die das Turnier für die Schweiz entscheidet. Und das macht natürlich das Ausscheiden aus ihrer Sicht natürlich auch so frustrierend. Und finde jetzt auch aus unserer Sicht so ein bisschen schade, dass das so wie der Schlusspunkt ist.
Komm, wir machen doch beides. Wir reden zuerst über den fußballerischen Teil von diesem Viertelfinale. Und zwar über einen Teil bis zur 72. Minute.
Der Traum vom Halbfinale. Er beginnt genau jetzt.
Weil die Schweiz, kann man glaub, sehr neutral sagen, die ist gleich gut, wenn nicht sogar zu Teil besser gewesen als Argentinien, oder?
Ja, wir haben uns ja ein Stück weit schon fast ein bisschen daran gewöhnt, würde ich sagen. Also, dass die kleine Schweiz eben überhaupt nicht wie eine kleine Mannschaft auftritt mittlerweile. Es hat fast in jedem Match mehr Ballbesitz. Sie hat immer den Anspruch, das Spiel zu leiten, zu dominieren, selbst gegen einen Weltmeister, wie das Argentinien ist. Und so war es nach der ersten Halbzeit, wo sie ja schon sehr harmlos waren, die Schweizer. Sie haben auch wenig zugelassen, aber sie waren auch sehr harmlos. Wie sie da in der zweiten Halbzeit zurückkommen, in einem WM-Viertelfinale, noch einmal gegen amtierenden Weltmeister, ich glaube, das verdient schon Respekt. Ich meine, sie waren bis zu diesem Ausgleich her die ganz klar bessere Mannschaft gewesen. Wäre es sehr wahrscheinlich geblieben, so war mein Eindruck im Stadion. Und dann ist halt die Szene gekommen.
Und das löst, glaube ich, auch das Gefühl aus, dass eben so viel mehr noch hätte möglich sein können. Dass die Schweiz vor allem in der ersten Phase, bis Argentinien in Führung geht, relativ früh, habe ich so den Eindruck gehabt, okay, man ist dann schon irgendwie ein bisschen beeinflusst von der Stimmung oder von dem Viertelfinal bei der WM, der erste. Man ist ein bisschen harmlos, man ist ein bisschen lieb und trotzdem war man auf Augenhöhe mit Argentinien oder dann sogar besser, besonders in der zweiten Halbzeit, dann, bis man dann das 1:1 geschossen hat.
Jetzt Endoy, Endoy! Ja! Ja! Tor! Die Schweiz macht den Ausgleich! Endoy!
Und eben bis zu dieser Szene, Dominik, du hast gesagt, es ist die 72. Minute.
Embolo. Ah! So langsam aber sicher dürfte auch hier mal die Karte gezeigt werden.
Endlich, muss man sagen, kommt der Argentinier eine geile Karte rüber, wo man als Zuschauer das Gefühl hat, wieso kommen die nie geil rüber? Dann passiert es.
Jawohl, richtig. Pinheiro, gelbe Karte an die Adresse von Paredes. Absolut zu Recht.
Und was passiert denn?
Ja, es gibt mal zuerst mal so eine Rudelbildung.
Xhaka muss den Fröhler beruhigen.
Man hat irgendwie gemerkt, die Schweizer fühlen sich im Verlauf von diesem Match hat man das immer stärker an merken, sie fühlen sich nicht gerecht behandelt vom Schiedsrichter. Sie haben gefunden, da wird nicht alles mit der gleichen Elle gemessen. Ihre Fouls werden eher bestraft als die von den Argentinier. Die haben natürlich auch aus kleinen Aktionen immer relativ viel gemacht mit ihrem schauspielerischen Talent. Das darf man, glaube ich, schon so sagen. Und das hat man einfach gemerkt. Sie fühlen sich ungerecht behandelt. Und dann haben sie mal gedacht, ah, eben, wie du richtig hast gesagt, jetzt gibt es endlich die gelbe Karte. Aber nein, plötzlich hat man eingeblendet gesehen, auf dem Stadionbildschirm. Die VAR meldet sich.
Jetzt geht er rausschauen, weil vielleicht eben nicht Paredes der Übeltäter war, sondern jemand anders.
Und irgendwann ist der Schiri rausgegangen und da hat man dann ziemlich bald mal gemerkt, das wird jetzt nicht gut rauskommen für die Schweizer, weil man halt wirklich deutlich sieht, dass der Embolo eine Schwalbe macht in dieser Szene.
Natürlich war das eine Schwalbe.
Und dann spielt die Schweiz zu zahnt.
Aber Embolo hat bereits gelb gesehen.
After review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7.
Embolo fliegt vom Platz, das gibt's gar nicht. Das ist ein absoluter Irrsinn. Das ist ein absoluter Irrsinn. Das ist ein Witz im Quadrat.
Hat es je schon mal gegeben, dass der VAR eingegriffen hat und danach eine ist die Folge eine gelb-rote Karte gewesen? Oder haben wir da auch eine Weltpremiere erlebt bei Embolo?
Also in der Form, wie es gestern bei Breel Embolo der Fall war, ist es eine absolute Weltpremiere. Man hat den Fall schon gesehen im ersten Spiel der USA gegen Paraguay in der Gruppenphase. Da ist eigentlich genau die gleiche Aktion gewesen. Es gibt eine gelbe Karte gegen einen Spieler. Der Schiedsrichter guckt sich die Szene an und entscheidet sich dann um, gibt dann nachher dem anderen Spieler, der an der Aktion beteiligt war, die gelbe Karte für eine Simulation, für eine Schwalbe. Aber eben, es hat halt nicht die Folge gehabt. Es ist einfach nur eine gelbe Karte, nicht ein Platzverweis. Und dass Breel Embolo der Erste ist, hat auch damit zu tun, dass die Regel, wie wir sie jetzt wirklich angewendet gesehen haben, gestern in dem Fall, es ist auf das Turnier hin erst angepasst worden. Also er ist der zweite Spieler, der von der Regel betroffen ist, aber der erste Spieler, der tatsächlich dann den Platz verlassen muss deswegen.
Ja, und was halt schon ein bisschen kontrovers macht, ist halt, wie die Regel ausgelegt wird. Also grundsätzlich ist sie dafür eingeführt worden, dass Spieler nicht verwechselt werden. Aber die FIFA tut es jetzt bei diesem Turnier so interpretieren, dass, ja, ich meine, gestern ist kein Spieler verwechselt worden. Sie haben einfach gemerkt, nein, nicht der Paredes hat das voll begangen, darum ist die gelbe falsch. Sondern der Embolo hat eine Schwalbe gemacht. Aber das ist eigentlich keine Verwechslung von einem Spieler. Sie die das sehr, sehr grosszügig interpretieren. Aber eben, sie hat das schon an diesem Turnier auch schon so gemacht.
Und man muss dazu noch sagen, es ist irgendwie so heimlich still und leise in die Regeln eingeflossen. Irgendwie hat diesen Paragraphen, dass es, wenn man die Szene überprüft, egal ist, von welchem Team jetzt gerade der Spieler kommt, den man danach verwarnt, das ist so eingeflossen, man hat es nicht wirklich beachtet. Und man hätte ja sagen können, hey, wir führen diese Regel ein, damit man eben auch in Zukunft mehr gegen Unsportlichkeiten vorgehen kann, dass man mehr gegen Schwalben vorgehen kann. Aber man hat es überhaupt nicht so ausgedrückt vor dem Turnier und wirklich so heimlich still und leise ist die Regel gekommen. Und jetzt hat es dann Breel Embolo getroffen als ersten Spieler, der in der Form davon negativ beeinflusst wird.
Ihr seid jetzt beide wahnsinnig sachlich, muss man sagen. Als ich das Spiel gestern Nacht in dieser Beiz geschaut habe, wo es mehrere Leute hat, ist nicht ganz so sachlich zu und her gegangen.
Deine Stimme klingt jetzt auch ein bisschen angeschlagen. Hat das damit zu tun vielleicht?
Jetzt auf einer Skala von 1 bis 10. Wie daneben ist das gewesen, dass so eine Entscheidung am Schluss das Turnier für die Schweizer tut, quasi beenden?
Ja, ich glaube, die Verhältnismäßigkeit, die ist nicht gegeben und das kann man wirklich so sagen. Ich glaube, du hast dich natürlich eben auch von dem Rahmen, wo du dich drin hast, bewegt, vielleicht auch ein Stück weit beeinflussen. Wir uns auf unserer Medientribüne neben Tillmann und neben Daniel Visentini von der Tribüne de Schnee von Ebi gesessen, wir sind uns eigentlich ziemlich schnell mal einig gewesen, dass das halt wirklich eine Dummheit ist vom Embolo. Aber ich kann natürlich den Ärger, den Frust kann ich nachvollziehen. Also ich bin jetzt auch gerade vorhin noch einmal bei dieser Bilanz-Medienkonferenz mit Murat Yakin und es tut eigentlich nicht anders, nach einer Nacht drüber schlafen. Also der Ärger über einen Schiedsrichter, über ein Jahr ist immer noch gross und ich kann das ein Stück weit verstehen, weil eben so Szenen gibt es eigentlich x-mal in einem Match. Also auch die Argentinier sind am Boden gefallen. Auch die Argentinier haben sich theatralisch aufgefallen, sie haben mehr daraus gemacht, als wirklich ist. Also so Szenen gibt es x-mal. Und dass man dann so eine rausgreift und einem Spieler dafür gelb-rot gibt, dass die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben ist, das verstehe ich.
Das ist mir dann auch durch den Kopf, wenn man mal über das ganze Turnier zurückguckt, über die letzten Wochen. Wie viele Szenen haben wir gesehen, wo es auch Schwalben gab, wo aber der Spieler, der das vermeintliche Foul begangen hat, die gelbe Karte bekommen hat, niemand hat eingegriffen. Und wenn man dann darüber nachdenkt, wie viele Schwalben fallen euch eigentlich ein, wo einem Spieler die gelbe Karte jemals gezeigt worden ist, außerhalb des Strafraums. Das ist eine Szene, die eigentlich so gut wie nie kommt, dass ein Spieler, der im Mittelfeld gefoult wird, am Ende eine gelbe Karte für eine Schwalbe sieht. Und das macht es so völlig unverständlich.
Wo Was dazu kommt, ist, dass es bei Argentinien passiert. Der hat das ja auch im Podcast auch mehrmals thematisiert, dass das ganze Internet voll von so Verschwörungsmemes ist, dass die FIFA unbedingt will, dass Argentinien weiterkommt. Ist das jetzt der Beweis, dass das eben genau so ist, oder ist es einfach ein Quatsch?
Ja, es ist der Beweis, dass es zu 1000% so ist. Das kann gar nicht anders sein, oder? Also Dominik und ich, wir haben beide ein Video gesehen, wo Gianni Infantino in der Kabine mit Argentinien feiert und tanzt. Also es kann unmöglich KI sein. Nein, aber es ist natürlich so, dass die FIFA sich in der Hinsicht natürlich selbst in die Situation gebracht hat, dass mit dem Fall von Folarin Balogun, dem Stürmer der USA, zusammenhängt. Das kommt ja alles zusammen. Da ist ein Stürmer der USA, der eine rote Karte gesehen hat, und in den Regeln ist ganz klar festgelegt, dass, wenn sowas passiert, der Spieler im nächsten Spiel gesperrt ist. Da ist jetzt auf ominöse Art und Weise ist die rote Karte ausgesetzt worden, beziehungsweise auf Bewährung ausgesetzt worden. Er durfte doch spielen. Und das ist so der große Moment, wo man zum ersten Mal dann natürlich gedacht hat, ah, okay, also warum ist es in dem Fall jetzt so, in anderen Fällen aber nicht? Und dann ist es natürlich dann auch so, dass besonders bei Argentinien mehrere so Situationen waren, wo man dann natürlich im Schatten von der Balogun-Entscheidung irgendwie geguckt hat und auf die Idee gekommen ist, okay, es ist vermutlich die letzte WM von Lionel Messi, Argentinien, großes Land, der Titelverteidiger. Will man die vielleicht nicht möglichst weit durchs Turnier tragen, damit die WM am Ende auch ein Erfolg ist?
Ja, was man vielleicht auch ganz grundsätzlich kann sagen, oder? Früher waren es einfach Tatsachenentscheidungen vom Schiedsrichter. In Sekunden schnell gefällt. Und dabei ist es eigentlich geblieben. Und mittlerweile hat man halt einen Videoschiedsrichter, der mal einmal eingreift und mal einmal nicht. Da ist auch nicht immer die Linie gegeben. Ich meine, bei Norwegen, England, bei dem Match, das vor dem Schweizer Viertelfinal hat stattgefunden hat, hat es auch mehrere so strittige Entscheidungen gegeben, die man auch ganz anders beurteilen kann. Und ich glaube schon einfach, dass jetzt jemand auf dem Bildschirm noch anschaut und je nachdem eben ein Entscheid fällt zu Ungunsten. Ich glaube schon, dass das Narrativ von gewissen Verschwörungen tut das halt schon noch stärker.
Wäre die Schweiz im Halbfinale, wenn der Brill Embolo nicht vom Platz geflogen wäre?
Ich bin sicher, ja. Ich habe gefunden, sie haben Argentinien genau dort, wo sie wollen. Eben, wie gesagt, ich habe einen wirklich eindrücklichen Auftritt gefunden von der Schweizer in der zweiten Halbzeit. Da ist gar nicht mehr gekommen von Argentinien. Und wie gesagt, Argentinien ist nicht überzeugend bis jetzt zu das Turnier gekommen. Sie hatten Messi und sie hatten Glück gehabt. Grossartig Messi, muss man sagen. Aber ich glaube, diese Schweizer Mannschaft ist eine andere Kategorie als Ägypten und Kap Verde. Und diese Schweizer Mannschaft hat es fertig gebracht, Argentinien rauszukehren.
Ich bin nicht so sicher, obwohl natürlich die Schweiz war besser. Ich habe auch den Eindruck gehabt, aber wenn man es irgendeiner Mannschaft zutraut, dass sie selbst dagegen ankommt und völlig ohne Verschwörungstheorien, sondern einfach aus Erfahrung, aus Klasse, aus Qualität, auch aus Lionel Messi, dann trotzdem nochmal als schlechtere Mannschaft irgendwie das Spiel nochmal zu drehen am Ende, dann ist es für mich dann schon am ehesten Argentinien. Deswegen ganz so sicher wie Dominik bin ich mir nicht.
Der Murat Yakin, der Trainer der Nazi, hat vor dem Turnier angekündigt, die beste WM von allen Zeiten zu spielen. Das hat er geschafft, oder?
Ja, also das hat er ganz nüchtern betrachtet geschafft. Ich meine, klar, sie sind dann 54 an Heim-WM in Schweiz, sie waren auch im Viertelfinal gewesen, aber dann hat es noch 16 Mannschaften gehabt, wenn ich mich nicht täusche, und wir sind eigentlich direkt in das Viertelfinal gekommen. Sprich, man kann es nicht vergleichen. Sie sind so weit gekommen wie noch nie an der WM. Sie haben 6 Matches gespielt. Früher wäre das auf der Halbfinale gewesen, an der WM. Also ja, sie haben ganz nüchtern betrachtet die beste WM von ihrer Geschichte gezeigt.
Das ist das Resultatmäßige. Jetzt abgesehen von dem, findet ihr auch sonst, dass sie einfach auch so gut gespielt haben wie noch nie?
Sie haben sicher so verlässlich, so überzeugend, so konstant gespielt wie noch nie. Eben, es war ja das große Thema, schafft man es jetzt, K.O.-Spiele zu gewinnen. Kommt man nicht nur über die Gruppenphase hinaus, sondern gewinnt man auch mal ein K.O.-Spiel. Und dann ist das Spiel gekommen gegen Algerien, man hat gewonnen. Dann kommt Kolumbien, man gewinnt wieder, im Elfmeterschießen zwar erst. Aber es ist schon so, es ist vielleicht nicht das eine spezielle Spiel, wo man sagt, okay, das ist jetzt das Superspiel, an das man sich in 100 Jahren noch erinnern wird, das als das beste, das größte Spiel ist. Aber ich glaube, die Leistung über die 6 Spiele, über das ganze Turnier hinweg, kann man wahrscheinlich schon sagen, dass es die beste Leistung im Schweizer Team bei einer Endrunde war.
Wobei eben, man muss ja auch sagen, es sei nicht näher wie der Europameister Italien rausgekegelt in einer dominanten Partie wie vor 2 Jahren EM in Deutschland, wo sie dann auch England ja einen Rand von Niederlage gebracht haben. Ich meine, bis um mit 16. Finale gegen Algerien sind sie immer die besser einschätzende Mannschaft gewesen. Sprich, sie eigentlich das geliefert, was man von dieser Mannschaft auch darf erwarten darf. Kolumbien war der erste Gegner gewesen, der so rein ein stärker als sie einschätzen ist. Und da haben sie dann auch hinter sich gelassen. Also von dem her ist das sicher eine respektable Leistung, aber ich würde so finden, oder ich würde es falsch finden, wenn man jetzt da irgendwie wirklich in Superlativen würde ausschweifen und das alles so aufjubeln als nicht. Also es ist wirklich eine gute WM zeigt, aber that's it.
Was auffällig ist, bei den Top-Mannschaften, die haben alle mindestens ein oder zwei richtig grosse Stars. Mbappé, Haaland, Messi, Bellingham oder Kane. Die Schweiz hat das nicht. Warum funktioniert das trotzdem so gut?
Vielleicht funktioniert es gerade so gut, weil es eben den einen riesigen Namen nicht gibt. Wenn man jetzt guckt, wie sich in Argentinien wirklich alles auf Lionel Messi fokussiert, das funktioniert. Er hat natürlich immer noch die Momente, dass er wirklich das ganze Team mitzieht, das ganze Land irgendwie mitzieht. Ich wäre dann gespannt, was mit Argentinien wirklich passiert, wenn der wegbricht oder was passiert, wenn Erling Haaland bei Norwegen wegbricht. Und was die Schweiz dagegen hat, ist eben nicht diese Fokussierung auf wirklich einen einzigen Spieler, sondern so das Kollektiv, die Mannschaft, die über Jahre gewachsen ist. Man ist eingespielt und es ist natürlich nicht auf dem gleichen Niveau wie die Namen, die du gerade erwähnt hast. Man darf aber schon auch nicht vergessen, dass Granit Xhaka natürlich dann so der Fixpunkt ist. Es ist nicht der Superstar, der internationale Überstar wie die anderen, aber ist natürlich schon ganz klar und eindeutig der Star der Mannschaft, um den sich alles dreht.
Ja, wobei ich es schon noch ein bisschen anders. Also ich glaube, wenn man eben den Spieler hat, dann wäre noch mehr möglich als jetzt in all diesen Jahren von der Schweiz, was sie alles hat geleistet hat, was sie erreicht hat. Ich glaube, das ist schon ein bisschen das, was fehlt. Ich glaube, da ist eben gerade einer jetzt am Nachdrängen, der vielleicht mal die Rolle kann übernehmen. Er hat es in diesem Turnier schon ein, zwei Mal angedeutet, wo eben er, Johan Mansambi, genau der Spieler war, der mit seiner individuellen Klasse den Unterschied gemacht
hat. Über Mansambi reden wir später noch. Was mich noch zuerst heute interessiert, die Schweiz war eines der ältesten Teams in dieser WM gewesen. Ist das auch das letzte gute Turnier von dieser Mannschaft jetzt?
Also von der Mannschaft in der Zusammensetzung, das kann man glaube ich schon so sagen. Murat Yakin hat bei der Pressekonferenz, wo Dominik vorhin war, auch ein bisschen angesprochen in Zukunft, dass es natürlich irgendwie eine Art von Umbruch gibt. Es gibt jetzt keinen krassen Schnitt, dass man im Grunde die halbe Mannschaft austauscht. Aber es werden sich schon einige Personalien verändern. Ricardo Rodriguez, der Linksverteidiger, ist so ein Spieler, wo man sich vorstellen könnte, dass der weniger zum Einsatz kommt. Remo Freuler im Mittelfeld. Bei Granit Xhaka hat man eigentlich nicht das Gefühl, dass der jetzt dann sagt, okay, das war's, aber kommt natürlich auch langsam in ein Alter. In das, was als der Herbst der Karriere bei Granit Xhaka, darf man bloß nicht sagen, das Ende, da wird er sauer, aber der Herbst der Karriere. Und es wird natürlich so sein, also das wird das letzte große Turnier der Mannschaft sein in dieser Zusammensetzung. Aber es heißt nicht, dass es generell für die Schweiz irgendwie das letzte große Turnier ist. Es wird jetzt Änderungen geben, aber keinen kompletten Schnitt.
Ja, also man hat ja jetzt ein paar Mal in den letzten Jahren auch ein bisschen Alarm geschlagen. Es geht oft auch um Einsatzzeiten von jungen Schweizer Spielern, auch gerade in Super League, das ist nicht mehr so viel, auch in die grossen Liga Europa schaffen. Aber wenn man so ein bisschen nachschaut, da gibt es halt gleich schon wieder Spieler, die nachdrängen. Mansambi ist natürlich jetzt der Erste, der hat sich jetzt den Platz erobert, aber da kommt schon der ein oder andere Kandidat nach, wo man sich auch schon hätte an dieser WM in dieser Mannschaft können vorstellen. Und es ist jetzt ja nicht so, dass sich das Team auf 11 Positionen wird verändern. Ich glaube schon, sie werden weiterhin können positiv in Zukunft schauen. Mit der Schweiz wird hier EM wahrscheinlicherweise zu rechnen sein. Also von dem her glaube ich nicht, dass das jetzt so der letzte grosse Ritt war von einer Mannschaft und dass jetzt dunkle Zeiten werden folgen.
Komm, wir bleiben kurz mit Johan Mansambi.
Mansambi! Ja! Es kommt Mansambi! Ja! Ja! Schön gespielt, Vargas! Mansambi, Tor! Mansambi!
Das ist ja quasi aus dem Nichts zum besten und teuersten Spieler der Schweiz geworden. Das ist schon, also ist eine recht verrückte Entwicklung jetzt während dem Turnier, oder nicht?
Also so ganz aus dem Nix auch nicht. Also ich weiß nicht, es gibt so einen Wettbewerb, Bundesliga, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, aber er ist natürlich... Es ist nicht die große Beachtung gewesen. Er spielt bei einem Club, beim SC Freiburg. Das steht jetzt nicht ganz vorne im Schaufenster in der Bundesliga. Dann spielt er in der Europa League. Die steht natürlich auch im Schatten der Champions League. Aber er hat in der letzten Saison da schon sehr verlässlich und besonders zum Ende, vor allem in der Europa League, auch sehr, sehr spektakulär gespielt. So völlig aus dem Nichts kommt es nicht. Aber eben, dass er das auf der großen Bühne und
ohne vorher so eine wichtige Rolle im Nationalteam gehabt zu haben, so abruft, das ist schon sehr, sehr erstaunlich.
Ja, und dann gibt es natürlich die Schweizer Wahrnehmung, eben, die ist schon ein bisschen anders gewesen. Also, wir haben ja auch vor dem Turnier immer wieder darüber geredet, dass er eigentlich jetzt eine größere Rolle muss haben. Aber dann gibt es natürlich noch die Aussenwahrnehmung und die hat sich natürlich im Verlauf von dieser WM extrem verändert. Im Fall von Manzambis zeigt auch, was so ein Turnier für eine Spielerkarriere kann wert sein. Und das ist klar, er mit seinem 60 Millionen, seinem wahrscheinlichen 60 Millionen Transfer zu Newcastle United, ich meine, es wird seinen Status auch verändern und er ist von jetzt an der Spieler in der Schweizer Mannschaft, wo der Gegner am ersten drauf schaut.
Hat die Schweiz die zwei besten Innenverteidiger der Welt aktuell?
Sie hat vielleicht nicht die beiden einzelbesten Innenverteidiger, aber wenn man guckt, was das Duo Manuel Akanji und Nico Elvedi gespielt hat, also bei dem Turnier, Dominik und mir sind eigentlich an Duos vielleicht Frankreich noch, wobei man sagen kann, die sind gar nicht so wirklich groß getestet worden bisher, aber an Duo ist uns kein besseres eingefallen. Und es ist eigentlich eine Frechheit, gestern vor dem Spiel gegen Argentinien, die FIFA blendet auf den Videowänden immer so ein paar völlig unverständliche Statistiken ein, die im Grunde kein Mensch versteht. Und da sind die besten Verteidiger des Turniers angegeben worden. Und dann stehen dann die Einzelnamen und dahinter steht eine Zahl wie 87,4. Kein Mensch weiß, was die 87,4 bedeutet, bis wo die Skala geht, vermutlich bis 100, aber keiner weiß es. Auf jeden Fall unter den besten 10 Verteidigern ist kein Schweizer aufgetaucht, weder Akanji noch Elvedi. Und also da gehören sie mindestens rein in die Top 10, wahrscheinlich sogar, also wenn man Nico Elvedi sieht, vor allem ist für mich ein bisschen der noch konstantere, den darf man ohne schlechtes Gewissen auch in die Top 5, Top 3 nehmen.
Ja, eben. Mit einer Schweizer Brille darf man, glaube ich, jetzt bei dieser WM schon vom besten Duo reden.
Das beste Duo in der Innenverteidigung und, was die Schweiz sagt, ist der stylischste Trainer an der Seitenlinie. Die Welt hat sich ziemlich schockverliebt, Murat Yakin, kann man sagen, oder während dem Turnier.
Ja, es passiert jetzt wirklich alle zwei Jahre, muss man sagen. Vor zwei Jahren war es noch in Europa, jetzt ist es die Welt. Er schafft es immer wieder, so mit seinem Look die Leute begeistern, aber halt auch mit seiner Entspanntheit, mit seiner Coolness. Und die hat er halt wirklich, er ist wirklich einer, der fast immer entspannt ist, der auch so bei Medienkonferenzen rund um das Spiel, gerade vor dem Match, auch hier und da einen Spruch einstreut. Man merkt, es geht bei ihm nicht immer um Ode und Leben und das ist natürlich schon erfrischend. Und wenn man halt dann auch noch die Coolness hat und den Spass, ja, ein paar Tage vor dem grössten Match, in der Geschichte vom Schweizer Fußball vor dem Viertelfinal gegen Weltmeister Argentinien, so ein Video drehen, wie du hast angesprochen, für James Gordon, der aktuell ja bei Fox, also eine Late-Night-WM-Show hat.
We've talked a great deal about the Switzerland coach Murat Yakin on this show. We love his whole vibe. We very lovingly compared him to a Bond villain, didn't we?
Among other things.
Among other things, yeah. Well,
wo sich dort eigentlich so ein bisschen der Bösewicht mimt, als der, wo man jetzt die ganze Zeit ein bisschen angeschaut wurde, der ist das natürlich schon sehr cool.
The Swiss Football Association made this video and they sent it entirely on their own to us here at the show. Take a look.
Hi James, hi everyone. We Swiss are no villains. We are precise like a Swiss watch. Reliable like a Swiss bank. Sweet like Swiss chocolate.
Und man muss sagen, er ist ja vor vier Jahren bei der WM, also The Athletic, das Sportportal von der New York Times, hat sich darauf fokussiert, auch jedes Mal verlässlich ein Style-Ranking der Trainer zu machen. Und man muss schon sagen, also die Haare haben es ihm besonders angetan, die grauen Strähnen. Und es wird eigentlich alle zwei Jahre wird Murat Yakin für seine Haare, für die grauen Strähnen abgelobt, für die Brille, die er hat. Er wirkt immer, steht zumindest in den Texten so, als würde er lässig aus dem Cabrio steigen und dann im Vorbeigehen noch ein WM-Viertelfinale coachen. Also,
das ist jetzt die harmlose Beschreibung gewesen. Die anderen
es gibt auch andere Beschreibungen, aber die lassen wir weg.
Abgesehen vom Yakin, so die Wahrnehmung von der Schweizer Mannschaft in den USA wahrgenommen?
Ich glaube schon, sie wird trotz allem, eben weil sie keine Figur hat, die raussticht, jetzt so vor allem auch, weil der Manzambi jetzt halt in den letzten zwei Matchen verletzt war, wird sie schon so ein bisschen eher übergangen, so ein bisschen als langweilig auch angeschaut. Mit all diesen acht Teams, die jetzt im Viertelfinale waren, hat sich mit Abstand am wenigsten auf die Schweiz fokussiert. Also das muss man schon sagen, es fehlt halt aktuell noch die Figur, die es ein bisschen spannender machen würde, so ein bisschen eine Figur wie der Alland bei Norwegen ist.
Am Tag vor dem Spiel gegen
Argentinien, es haben ja zwei Spiele stattgefunden, England gegen Norwegen und Argentinien gegen die Schweiz. Und ich habe im Hotelzimmer gesessen, im Hintergrund ist Fox Sports gelaufen, der Sender, der die Spiele hier überträgt in den USA. Und sie haben natürlich die Vorberichterstattung dann schon ordentlich angekurbelt und dann kommt ein Viertelstundenbeitrag über Harry Kane. Dann kommt eine Viertelstunde Beitrag über Erling Haaland. Dann kommt eine halbe Stunde ein Beitrag über Lionel Messi. Und ganz am Ende wird noch so eine kleine Statistik zu Granit Xhaka eingeblendet. 20 Sekunden aus einer Pressekonferenz. Und dann springt man aber auch ganz schnell wieder zurück zu Lionel Messi. Also das zeigt, glaube ich, relativ gut, wie die Wahrnehmung hier zumindest ist vom Schweizer Team.
Bisschen langweilig halt. Hey. Dafür ist die Unterstützung daheim in der Schweiz ziemlich massiv. Sie hätte das mitbekommen in Amerika, wie da die Nacht zum Tag gemacht worden ist.
Ja, also die Bilder haben wir schon gesehen und ich habe die auch wirklich eindrücklich gefunden. Und das hat mir halt einfach einmal mehr wieder gezeigt, dass halt einfach das Fußball-Nationalteam das Lagerführer ist, eigentlich von Nation. Und ich glaube auch, es ist das einzige Sportteam in der Schweiz, das das schafft. Ja, eben, Einzug im WM-Final im Eishockey ist gut und recht. Und da haben die Leute auch Freude. Aber darum geht man eben auch nicht unter die Hartbrücke. Es gibt eine Riesenparty, es gibt nicht Hauptkonzerte in Basel, Bern, Genf und Lausanne.
Es gibt das, wieder böse Mails, Dominik.
Aber das schafft nur die Fußball-Nationalmannschaft. Und das ist eben schon schön zu sehen, wie das transportiert wird. Leider hat es das nicht ganz in die USA transportiert. Da muss man schon sagen, da hat es halt schon sehr, sehr wenig Schweizer vor Ort gehabt im Vergleich zu den anderen Nationen.
Aber man muss schon sagen, es hat natürlich viele gegeben, auch so in meinem Umfeld, die gesagt haben, also die WM ganz sicher nicht, da gebe ich mir nichts von, noch nicht mal die Schweizer Spiele. Und dann merkt man irgendwie so im Verlauf des Turniers, wie die SMS häufiger werden. Und dann denkt man irgendwann, okay, ist jetzt nicht gerade in der Schweiz kurz nach drei, solltest du nicht eigentlich schlafen, weil du willst ja eigentlich von der WM überhaupt gar nichts wissen. Also man hat schon gemerkt, dass dann viele ihre eigenen Vorhaben doch gebrochen haben. Und also das hat man dann schon mitgekriegt hier, ja.
Dominik, wir haben vor der WM ein Apropos gemacht, so als Vorschau. Und dann hast du gesagt, du fürchtest dich ein bisschen davor, dass das so zu Trump-Festspiel werden. Das ist nicht passiert, oder?
Nein, und das war eigentlich sehr lange auch die positivste Überraschung gewesen, wie ich gefunden habe, an einem Turnier, wo ja einige positive Überraschungen geboten, aber dass sich der Trump so lange, so stark zurückhaltet. Ja, das war erfrischend positiv gewesen. Eben, es hat halt dann gleich mal noch den Telefonanruf an seinen Vasallen Gianni Infantino gebraucht nach dieser Sperre gegen Stürmer Balogun, wo ein Stück weit das Turnier zumindest ja, vielleicht kurz so überschattet hat und natürlich auch künftig Einfluss hat. Eben, man merkt, wie du vorher richtig hast gesagt, das kommt halt jetzt immer wieder rauf. Es hat der Glaubwürdigkeit von diesem Sport geschadet. Aber seitdem ist er eigentlich mehr oder weniger, was jetzt Fußball-WM betrifft, jetzt wo seine Amerikaner auch wieder draus sind, ist er wieder abgetaucht, oder?
Er wird sicher nochmal auftauchen, um den WM-Pokal zu übergeben. Das ist zumindest der Plan. Aber ja, bisher ist es bei dem einen Anruf geblieben. Und man muss ja eigentlich sagen, wenn der eine Anruf schon das auslöst, was er ausgelöst hat, also das Turnier und die WM kann froh sein, dass es wirklich bisher dabei geblieben ist.
Das ist nicht die einzige Überraschung. Eben, Tilan, du hast gesagt, es hat viele Leute gegeben, die gesagt haben, ich will gar nichts mitbekommen von dem. Und jetzt schaut man in die Stadien, sie sind voll, trotz all den hohen Preisen. Und es ist alles erstaunlich frisch und fröhlich, bitte, oder?
Ja, es wirkt alles erstaunlich frisch und fröhlich. Also ich finde, man darf irgendwie nicht vergessen, also es gibt natürlich den Fall des Iran, der teilgenommen hat, aber unter Bedingungen, das hat eigentlich nichts damit zu tun, dass da alle Teams die gleichen Chancen haben. Die durften ihr Camp nicht in den USA haben, mussten kurzfristig ein- und wieder ausreisen, haben auch selbst gesagt, das ist eigentlich ein Desaster, uns hat niemand geholfen. Sonst abgesehen davon war es eigentlich wirklich eine WM, wie ich nicht gedacht hätte, dass es eine wird. Und gleichzeitig macht mir dann das irgendwie dann schon auch wieder ein bisschen Angst. Man hat das Gefühl, das, was Dominik gerade gesagt hat, dass der Sport sich am Ende durchsetzt. Selbst über all das, was wir im Vorfeld gehört haben, im Vorfeld, was wir jetzt irgendwie mitgekriegt haben, eben die rote Karte, USA, die ganzen Theorien. Dass der Sport sich da durchsetzt, ist einerseits sehr, sehr schön und dass man über das reden kann. Und andererseits habe ich dann direkt den Hintergedanken, okay, wie sieht es eigentlich in 4 Jahren aus, in 8 Jahren? Kommen dann noch mehr Regeln dazu? Machen wir 64 Teams? Machen wir vielleicht 2 Waterbreaks in der Halbzeit? Fangen die Ticketpreise bei 5.000 an? Also man merkt, man kann die Schraube dann schon noch andrehen, weil offensichtlich ist der Sport noch immer stark genug.
Das stimmt, aber eben, ich glaube, es ist jetzt auch der falsche Moment, über so düstere Szenarien zu reden. Ich glaube auch, wir haben im Vorfeld ein bisschen stark zu düstern belichtet und vielleicht zu wenig zählen, aber ich glaube, es liegt doch ein Stück weit in der Natur vor Sache. Aber ja, das Turnier hat halt deutlich gezeigt, dass selbst der Gianni Infantino, selbst die FIFA aktuell es nicht schafft, den Fußball kaputt zu machen. Im Gegenteil, in Sachen Fußball ist sicher eine der besten WMs gewesen. In all diesen Jahren, klar, man ist immer ein bisschen gefangen im Moment. Man tut sicher das aktuell auch immer ein bisschen überhöhen. Aber so die letzten Wochen, gerade nach der Gruppenphase, haben halt schon sehr, sehr viele gute Spiele mit dramatischen Momenten geboten. Und da muss man sagen, zumindest hier, auch ich habe auch so ein bisschen den Eindruck bei den Amerikanern, die sich ja maximal alle vier Jahre mit dem Fußball befassen, weil dann gerade WM ist. Ich glaube auch, da haben viele Leute über den Fußball angefangen zu schwärmen.
Trinkpause hast du erwähnt, Tilman. Bleiben die eigentlich? Und wie verändern die eigentlich den Charakter vom ganzen Spiel?
Also ich und glaube Dominik auch gehen eigentlich schon davon aus, dass die bleiben werden. Also sicher nicht in jeder Liga, aber wenn man so denkt, so ein Format wie die Champions League, irgendwie so was hochkommerziell ist, was eine hohe Einschaltquote hat, da würde mich schon überraschen, wenn die nicht kommen würden. Du bist
ja
auch der Meinung, oder?
Nein, absolut. Ich glaube, wo man Geld kann machen, macht man Geld. Man wird sich darauf einstellen, dass das wird kommen. Wir nennen es halt einfach nicht mehr Hydration Break, sondern irgendwie Power Break, wie es ja auch schon im Eishockey gibt. Also ja. Aber ich glaube, das ist auch für mich so ein bisschen, ich denke, das wird der Spielfluss schon stärker stören. Und mittlerweile jetzt nach 6 Matches im Stadion, irgendwie nimmt man sie gar nicht mehr richtig wahr, die Hydration Breaks. Also sie stören nicht, man denkt auch nicht, es gibt kein Match jetzt, auch zumindest bei der Schweiz, wo man muss sagen, oh, es hat alles kaputt gemacht, es hat das Tempo völlig verändert. Also ich glaube, es wird da sein und es wird auch nicht so schlimm sein.
Aber das Spiel hat schon verändert. Also wir haben selbst von Vierteln geredet. Wir haben zwischendurch mal bei unseren Aufnahmen überlegt, ob wir die dritte Halbzeit ins fünfte Viertel umbenennen müssen. Und ich meine, das hat jetzt wirklich innerhalb von 5-6 Wochen schon einen großen Einfluss gehabt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn das wirklich institutionalisiert wird, dann werden die Trainerteams, sie werden noch mehr versuchen, in die 3 Minuten zu packen. Es wird noch mehr Ideen geben, wie man vielleicht den Gegner überraschen kann. Ich habe schon das Gefühl, das wird dann, wenn es bleibt, auch noch wichtiger werden.
Das hilft Mannschaften, die taktisch besser geschult sind, oder habe ich das Gefühl?
Ja, ich glaube auch. Also die Schweizer, wo ich den Eindruck hatte, die gehen deutlich weiter als andere Mannschaften, was eben auch gerade Gegneranalyse betrifft, was eben auch so Analyse während dem Match betrifft, mit ihren 3 Analysten, die Murat Yakin hat, wo er auch bereit ist, auf sie zu hören. Also der Chefanalyst Kevin Emmes ist während dem Match sehr nah von ihm. Er hört auch auf ihn während eben dieser Unterbrechung. Und es ist ja schon lustig, er hat jetzt fast niemand gewechselt in der zweiten Halbzeit vor diesem Unterbruch, weil er eben nicht hat dem gegnerischen Trainer die Chance gegeben, in diesen 3 Minuten auf seine Wechsel können zu reagieren. Aber die Argentinier, denen ist das komplett egal. Die haben gestern die 2-3 Minuten, glaube ich, oder, vor dem Hydration Break haben die gewechselt. Also es ist schon noch, es wird noch deutlich unterschiedlich ausgelegt von den Trainern. Ich glaube schon, dass die Schweizer in dieser Hinsicht vielleicht sogar einen Vorteil hatten an diesem Turnier und dass sich das selbst bei so Nationen wie Argentinien irgendwann noch ankommen wird.
Sehr gut. Von den 104 Spielen der WM sind 100 gespielt, jetzt fehlen noch 4. Jetzt wird es Frankreich, oder?
Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Und das sage ich als einer, der lange auch Mühe hatte mit den Franzosen, die lange immer gedacht haben, oh, der Knorrig, Didier Deschamps, das ist so eine Verschwendung von einem Nationaltrainer, weil er es nicht schafft, dem übermässig talentierten Team einen besseren Fußball beizubringen. Aber sie spielen jetzt in dieser WM mit Abstand, finde ich, der konstanteste und der beste Fußball. Sie sind das spektakulärste Offensivteam. Und es würde mich sehr überraschen, wenn sie nicht das Turnier würde gewinnen.
Es wäre allerdings auch eine sehr, sehr coole Geschichte, wenn es dann England werden sollte. Also so oft, wie wir in den letzten Tagen und Wochen ins Coming Home gehört haben, es wäre schon auch eine gute Geschichte. Und ich weiß gar nicht, ob wir uns noch sehen können, wenn wir wieder zurück in der Schweiz sind. Aber vielleicht, wenn du für Frankreich bist, ich eher für England, müssen wir das vielleicht nochmal verabreden.
Ja,
zum WM-Finale gucken.
Also England möchte es ein Stück weit auch gönnen. Finde ich auch mit dem Bellingham und mit dem Kane, diesen 2 grossen Einzelspielern, die es irgendwie auch schaffen, das Team irgendwie weiter zu wuchten mit einem Thomas Tuchel, wo der deutsche Trainer, der ja oft ein Stück weit auch ein bisschen verkannt wird, weil er halt auch, wie soll man sagen, jetzt nicht die gewinnendste Persönlichkeit hat, aber ich möchte es ein Stück weit auch gönnen. Einfach irgendwie die Spanier, die ja mittlerweile so fast Nicht-Fußballer sind, das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber was früher die Franzosen waren, sind mittlerweile die Spanier. Die soll es nicht werden. Und einem Messi möchte ich ja ein Stück weit irgendwie auch noch einmal gehen. Dann muss ich also sagen, noch einmal ein Weltmeistertitel.
Nein. Voilà. Was machen die jetzt noch?
Wir schreiben jetzt noch die Turniernoten der Schweizer Spieler. Dann packen wir wahrscheinlich unsere Taschen. Vielleicht gibt es noch ein Hazy IPA. Und dann bin ich zumindest froh, wenn ich früh ins Bett kann heute.
Ja, das hast du gut zusammengefasst. Mir geht es eigentlich genau gleich.
Die sind mehrere Wochen jetzt unterwegs gewesen in Kanada und den Vereinigten Staaten. Wenn ihr jetzt einen Moment müsstet rauspicken, der für euch so der prägend war für ihre ganze Zeit, welcher wäre das?
Also für mich war das Goal gewesen. Also das Goal ist vom Embolo, aber das ganze Goal gehört eigentlich dem Manzambi gegen Algerien im 16. Final.
Manzambi gegen Mandi. Immer noch Manzambi. Und dann ist das Tor! Schweiz in Führung, Vorarbeit Manzambi.
Wie er dort aufs Goal loszieht, den Gegenspieler lassen lässt. Das ist eine Aktion, wie man sie in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, eigentlich nicht von einem Schweizer Spieler gesehen hat, weil alle anderen nicht zu dem eigentlich in Lage waren. Klar, Xherdan Shaqiri auch mit seiner außergewöhnlichen individuellen Klasse hat auch für viele so Wahlmomente gesorgt. Aber das war genau eben so einer für mich. Ich war wirklich begeistert auf der Pressetribüne, was mir sonst eigentlich nicht so passiert, schon gar nicht bei einem Schweizer Länderspiel. Also von dem her war das schon so der Moment, wo man irgendwie auch das Gefühl hatte, oh, okay, die Mannschaft, die könnte tatsächlich etwas reissen, nachdem man ja so nach dieser Gruppenphase so ein bisschen im Ungewissen war.
Das ist der Unterschied. Dominik denkt direkt an Fußball. Ich denke bei der Frage direkt an die Podcasts, die wir aufgenommen haben mit diesen komischen Mini-Mikrofonen, die wir in der Hand haben. Und es hat eine Szene gegeben. Also es lohnt sich wahrscheinlich nicht mehr, alle Podcasts nachzuhören, weil es natürlich viel Aktualität ist. Aber wir haben immer wieder mal auch so Gespräche mit Personen geführt, Vorschauen. Und der Podcast, den wir mit Benny Thurnherr geführt haben in Santa Monica in Los Angeles vor dem Spiel gegen Bosnien-Herzegowina. Wir haben ihn am Hotel abgeholt und haben dann irgendwo verzweifelt einen Café gesucht, wo die Musik wirklich nicht alles übertönt. Und sind dann am Ende zum Schluss gekommen, dass der leiseste Ort eine vierspurige Straße ist mit Bussen und Lastwagen und lauten amerikanischen Autos, haben uns dann dahingesetzt und haben wirklich eigentlich erst in dem Moment realisiert, dass wir ein paar Meter vom Santa Monica Pier entfernt sind, wirklich auf den allerletzten Metern der Route 66. Es ist kein Fußballmoment, aber das ist so der Moment, der mir als allererstes in den Sinn kommt, wenn ich an das Turnier denke und so alles, was wir erlebt haben, das drumherum.
Wunderbar. Und jetzt zurück in die Super League. Danke Tillmann, danke Dominik.
Merci für die aufbauenden Worte zum Schluss.
Das war unsere WM-Spezialfolge von Apropos zum Rückblick auf das Turnier der Schweizer in Kanada und den Vereinigten Staaten. Nächste Woche werden ihr Dominik und Tillmann hören, wie sie über den Schweizer Fußball reden. Es kommt die grosse Vorschau-Folge für die dritte Halbzeit auf die Saison. Hier bei uns. Alles zum FCB, zu IB, zum FC Thun. Die Folge von Apropos hat Sarah Spreiter produziert. Ich heiße Philipp Loser. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.